Hallo und herzlich willkommen beim ZFW Hörsaal. Ich bin euer Host Ben und heute sprechen wir mit Sarah Görlich über alternative digitale Assessment-Formate. Viel Spaß! Hallo Sarah, wie geht's dir?
Hallo Ben, mir geht's gut, danke.
Hast du gut in unseren neuen kleinen Podcast-Raum gefunden hier?
Ja, ich kenne den Raum natürlich ja auch schon. Ist jetzt etwas gemütlich, aber genau.
Es wird funktionieren.
Ja.
Für die, die uns nicht sehen können, was ja eigentlich alle sind, die uns jetzt wahrscheinlich zuhören, wir mussten uns hier in unserem kleinen Büro so eine kleine Podcast-Ecke einrichten, aber es funktioniert hoffentlich alles super und wir freuen uns trotzdem, dass wir eine schöne Ecke hier zusammen gefunden haben, oder?
Genau, also es sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. Es klingt auch sehr gut, von daher bin ich optimistisch.
Na, das ist doch die Hauptsache. Worüber sprechen wir denn heute? Was hast du uns mitgebracht?
Genau, ich habe das Thema alternative, ja in Klammern digitale Assessment-Formate mitgebracht und würde da gerne ein bisschen was zu erzählen. Was das so ist, was für Formate darunter fallen und wie man die gestalten kann.
Sehr cool. Wir haben schon mal sowas zu alternativen Prüfungsformaten gemacht, ganz am Anfang, die erste Folge mit Katrin. Ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, aber da habe ich auch schon am Anfang die Frage gestellt, warum brauchen wir überhaupt alternative Formate? Haben wir nicht schon welche, die funktionieren?
Genau, also ich kann ja mit Formaten wie zum Beispiel einer Hausarbeit, Multiple Choice, verschiedene Kompetenzen sozusagen abfragen. Es kommt natürlich immer darauf an, auch welche Lernziele ich eben erreichen möchte und die dann eben auch überprüfen möchte. Ich habe natürlich einfach mit verschiedenen Formaten unterschiedliche Möglichkeiten, auch Kompetenzen abzufragen, zu überprüfen. Und neben diesen, ich sag mal, etwas klassischeren Formaten kann es ja durchaus auch sinnvoll sein, dass ich vielleicht über zum Beispiel fachliche Kompetenzen hinaus auch andere Kompetenzen irgendwie vermitteln möchte, vielleicht auch überprüfen möchte. Also wenn man zum Beispiel an so Formate denkt, auch einfach wie ein Audioformat, jetzt wie unser Podcast zum Beispiel hier, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Studierende so etwas erstellen zu lassen, also die Inhalte einfach auch mal in einer anderen Form aufzubereiten. Video wäre auch zum Beispiel was. Und ich würde da natürlich auch einfach nochmal andere Kompetenzen vermitteln, beziehungsweise müssten die Studierenden sich ja neben den Inhalten auch nochmal damit auseinandersetzen, wie diese Formate eben funktionieren, was ich dafür brauche, wie werden die aufbereitet, wie ist das mit der Technik. Also da hätte ich durchaus einfach auch nochmal andere Möglichkeiten, entsprechende Medienkompetenzen zu vermitteln. Und wenn wir sozusagen so ein bisschen in diesem Bereich Game-Based Learning ist, und das ist auch so ein bisschen das, worüber ich heute gerne erzählen möchte, dann habe ich da auch noch mal ganz verschiedene Möglichkeiten. Auch zum einen gibt es Formate, die auch noch mal zumindest das Potenzial haben, da auch noch mal so ein bisschen das Interesse zu fördern, auch so mal ein bisschen die Motivation zu fördern, die Studierenden da auch noch mal vielleicht anders anzusprechen. Und ich kann da auch noch mal ganz unterschiedliche Kompetenzen drüber vermitteln, überprüfen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie auch Gruppenarbeit, also da so ein bisschen Teamarbeit. Wir werden auch gleich nochmal, ich werde auch nochmal was zu einem Format erzählen, da geht es dann mehr um den Sprachenbereich, wo es dann auch um sowas wie Lesekompetenzen geht. Das heißt, ich habe einfach mit ganz unterschiedlichen Formaten auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten und eine unterschiedliche Bandbreite, da auch Kompetenzen zu überprüfen, den Studierenden auch was zu vermitteln.
Ich finde, das klingt sehr spannend, zudem auch sehr sinnvoll, weil wir auch einfach in einer modernen Welt, wo wir mit so vielen verschiedenen Arten von Medien konfrontiert werden, wir ja wahrscheinlich auch einfach viele Kompetenzen erlernen müssen. Und wenn du sagst, dass wir so eine Bandbreite damit abdecken können, dann finde ich, ist es ja sehr sinnvoll und sehr zukunftsgerichtet. Und besonders dieser Aspekt von Game-Based Learning, ich spiele selber Videospiele und sicher auch viele von unseren ZuhörerInnen, haben da auch schon Erfahrung mit und das macht das Ganze natürlich auch vielleicht ein bisschen attraktiver für Studierende, so sich in sowas zu engagieren, irgendwie sich auf sowas einzulassen. Und wir haben im Vorgespräch, hast du ja schon ein bisschen was erzählt, was es da so gibt. Magst du das vielleicht einmal zusammenfassen, mit was für Arten von Game-Based Learning oder generell alternativen Assessment-Formaten du dich befasst?
Genau, also ich mache gerade ganz viel, beziehungsweise auch mit einer Kollegin zusammen ganz viel in dem Bereich so Richtung sowas wie Escape Games, also schon etwas außergewöhnlichere Assessment-Formate, die sind auch ein bisschen umfangreicher in der Erstellung oder auch sowas wie Hidden Object Games, also vielleicht kurz zur Erläuterung, bei den Escape Games ist es eben so, man kennt die so ein bisschen aus dem kommerziellen Bereich, wo ich eben verschiedene Räume habe. Ich habe meistens so circa 60 Minuten in den Räumen eben Rätsel zu lösen, mich durch diese Räume durchzuspielen, bis ich sozusagen entkomme, also alle Rätsel gelöst habe und dann sozusagen am Ende ja, die Tür öffnen kann und sozusagen dann aus dem Spiel oder aus der Story dann oder die Story abschließe, sagen wir es mal so. Jetzt ist es natürlich so, dass bei diesen kommerziellen Spielen man in der Regel das Thema da kein Vorwissen irgendwie für braucht. Das heißt, ich kann mir die Rätsel einfach so im Raum durch den Kontext sozusagen erspielen. In der Hochschullehre ist das ein bisschen anders, weil es natürlich darum geht, es soll ja immer noch ein Assessment-Format sein. Das heißt, ich knüpfe natürlich an Vorwissen an. Das heißt, ich habe in der Regel ja trotzdem irgendwie Aufgaben, Fragestellungen, die eben fachbezogen sind und dann zum jeweiligen zum Beispiel Seminar dann eben auch passen. Und in der Lehre ist noch ein Punkt anders. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass man die Studierenden in der Regel, und das sollte man natürlich auch aus rechtlichen Gründen schon alleine nicht, in einen Raum einschließt und dann müssen sie irgendwie Rätsel lösen, um da überhaupt wieder rauszukommen. Sondern man hat meistens so eine Art zum Beispiel Breakout-Box, also eine Box, die man abschließen kann, wo man zum Beispiel mehrere Schlösser dran platzieren kann. Es gibt auch verschiedene Schlösser, also ganz klassisch Zahlenschlösser. Es gibt aber auch Wortschlösser, Richtungsschlösser. Das heißt, die Rätsel müssen irgendwie so verknüpft sein mit diesen Schlössern, dass ich am Ende eben einen Code herausbekomme, ein Lösungswort herausbekomme, um dann eben nach und nach diese Schlösser öffnen zu können und dann in der Box irgendwie einen finalen Hinweis zum Beispiel zu finden oder eine Belohnung zu finden. Genau, das wären so ein bisschen die Anpassungen, die man eben für die Lehre machen würde. Beim Hidden Object Game ist es nochmal ein bisschen anders. Das ist etwas, was eher für den Sprachenbereich interessant ist, weil ich damit zum Beispiel Vokabeln lernen kann, Vokabeln überprüfen kann. Da geht es unter anderem auch darum, dass man Vokabeln durch so ein bisschen Kontext zum Beispiel erlernt. Ich kann auch die Lesekompetenz fördern oder auch Hörverstehen, je nachdem, was ich in einem Hidden Object Game einbinde, also ob ich nur Text einbinde, ob ich auch Audio einbinde. Da habe ich nochmal ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und ein Hidden Object Game ist praktisch ein Spiel, das basiert auf sehr detailreichen Bildern, also so ein bisschen wie so Wimmelbilder muss ich mir das vorstellen. Und in diesen Bildern sind ja Objekte versteckt. Ich habe sozusagen meistens eine Liste, in der Objekte stehen, die ich finden soll in diesem Bild. Die stehen dann natürlich auf der jeweiligen Zielsprache dann eben auf der Liste und die muss ich dann in den Räumen finden. Und es geht, wie man sich vorstellen kann, sowohl bei dem Spiel als auch beim Escape Game immer darum, dass ich auch eine Geschichte habe. Das heißt, die Geschichte verbindet natürlich die Räume so ein bisschen, also alles insgesamt so ein bisschen miteinander. Und ich spiele mich durch die Geschichte durch, löse die Rätsel, finde die Objekte und dann gibt es im besten Falle ein Happy End.
Das Storytelling.
Genau, das Storytelling. Storytelling ist da tatsächlich ein ganz integraler Bestandteil. Ich kann Storytelling für verschiedene Formate verwenden. Das muss nicht zwingend jetzt sowas sein wie das Escape Game oder das Hidden Object Game. Ich kann das auch zum Beispiel für meine Präsentation nutzen. Ich kann das auch für Videos zum Beispiel nutzen, indem ich zum Beispiel auch eine Geschichte nicht einfach, sag ich mal, objektiv erzähle, sondern mir zum Beispiel eine Figur nehme. Es kann zum Beispiel auch eine historische Figur sein und ich sozusagen das, was ich vermitteln möchte, aus Perspektive dieser Figur erzähle. Also zum Beispiel, wie hat der Alltag im, ich weiß nicht, wievielten Jahrhundert ausgesehen? Dann erzähle ich nicht einfach nur irgendwelche Fakten, sondern ich nehme mir eine relevante historische Figur und erzähle das anhand dieser Figur, wie für die der Alltag ausgesehen hat. Auch das ist zum Beispiel schon Storytelling. Bei Escape Games und Hidden Object Games ist jetzt eben das Wichtige, dass denen das sozusagen immanent ist. Also es gibt kein Escape Game und kein Hidden Object Game, was keine Geschichte hat. Also es ist ein integraler Bestandteil dieser beiden Formate. Und ein Beispiel ist zum Beispiel unser Hidden Object Game, was wir auch hier so ein bisschen zum Präsentieren als Beispiel verwenden, Kenjis Chroniken. Das Spukhaus.
Okay.
Und da geht es eben um einen Geschichtsstudenten, der sehr neugierig ist. Und es gibt in Tokio ein Haus, da soll es angeblich spuken. Das ist natürlich auch direkt in der Nähe von einem Friedhof, so ein bisschen fürs Setting. Und er macht sich jetzt auf zu diesem Haus, um zu untersuchen, was da eigentlich passiert ist. Und da hat halt früher ein Immobilienmagnat mit seiner Frau gelebt. Und sagen wir mal, er hat nicht ganz so legale Dinge getan. Da sind natürlich Dinge passiert und jetzt spukt es halt in diesem Haus. Und Kenji untersucht halt die unterschiedlichen Räume, findet da eben unterschiedliche Gegenstände und findet am Ende auch heraus, was da eben passiert ist. Also er findet dann immer wieder so kleine Papierfetzen, kleine Artikel zu diesem Immobilienmagnaten. Und löst sozusagen am Ende das Rätsel, was da eigentlich passiert ist und kann auch die Geister aus diesem Haus befreien. Das ist so unsere kleine Geschichte in Form eines Hidden Object Games, was man gerne sich bei uns auch mal angucken kann.
Finde ich super, aber dann ist dem Ganzen ja auch so ein Belohnungssystem inhärent, ne? Dass man sich quasi damit belohnt, dass man sich die Geschichte erschließt, irgendwie, wenn man dann die richtigen Antworten findet, etc. pp.
Genau, man braucht so ein bisschen kleine Anreizsysteme. Das ist ja auch gerade in diesem Bereich Game-Based Learning, auch Gamification, dass man natürlich auch immer wieder so ein bisschen Dinge hat, die man sich erspielen kann, sei es Level oder man hat irgendwie ein Scoring. Also man hat ja da unterschiedliche Mechanismen, die man eben da auch einbauen kann, ja.
Okay. Und du hast es gerade schon kurz angedeutet, man kann sich das hier bei uns angucken. Bietet ihr auch da irgendwie Workshops oder Ähnliches zu an?
Ja, wir bieten tatsächlich unterschiedliche Formate an, also über kleinere Einführungen, die dann vielleicht ein bis zwei Stündchen gehen, zum Thema zum Beispiel Escape Games, zum Thema Hidden Object Games. Wir haben auch ein bisschen größere Formate, also sowas wie unser Networking, was eher ein Austauschformat ist. Das bieten wir auch regelmäßig an, meistens so zweimal im Jahr. Und da haben eben auch Lehrende die Möglichkeit, zu uns vorbeizukommen. Also das ist tatsächlich vor Ort, die Kurzeinführung und so, das meiste ist tatsächlich dann eher online. Aber das ist ein Format vor Ort, wo wir dann auch sowas wie zum Beispiel einen Markt der E-Learning-Möglichkeiten anbieten mit verschiedenen Ständen, wo man sich genau solche Beispiele passend zu dem Thema, was wir uns für die Veranstaltung dann überlegt haben, sich auch tatsächlich dann angucken kann, ausprobieren kann, dazu Fragen stellen kann und dann noch ganz nett mit ein bisschen was zu essen natürlich dazu in netter Atmosphäre. Also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und ich gebe auch zum Teil oder aktuell auch vermehrt KI-Workshops. Und auch da ist das halt ein Thema. Da sind diese alternativen Assessment-Formate so ein bisschen der Aufhänger, um zu sagen, okay, wie kann ich mit KI zum Beispiel solche kreativen Lehrformate erstellen? Also von daher haben wir da ein buntes Programm und es lohnt sich da einfach mal zu schauen, was wir da anbieten.
Die interessierten ZuhörerInnen wissen jetzt, was sie zu tun haben.
Genau, einfach mal auf unsere Seite gehen, auf die ZFW-Seite und schauen, was wir da an E-Learning, Weiterbildung, Schulungen anbieten. Und da ist eigentlich immer was dabei. Also wir versuchen auch dieses Thema regelmäßig zu bespielen.
Wie könnte ich denn, wenn ich das jetzt selber machen wollen würde, wie könnte ich beispielsweise so ein Hidden Object Game technisch realisieren?
Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch spezielle Software, die sich da dafür eignet, die ich natürlich nutzen kann, die dann eben den Vorteil hat, dass ich dann auch schon bestimmte Funktionsumfänge habe, sowas wie ein Scoring-System zum Beispiel für Hidden Object Games. Das Problem dabei ist immer so ein bisschen, dass die meisten Tools eben kostenpflichtig sind.
Okay.
Das heißt, das muss ich eben mitbedenken. Ich muss eine Lizenz erwerben. Wenn ich Glück habe, ist es kein Abo-System, sondern ich kann es eben so erwerben, dass ich es vielleicht einmal erwerbe und dann nutzen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es meistens eben mit Kosten verbunden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das niederschwellig umzusetzen. Hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass ich dann vielleicht einen etwas eingeschränkteren Funktionsumfang hat. Aber wenn man da ein bisschen kreativ ist und auch um die Ecke denkt, dann ist das durchaus auch eine Option, was wir nämlich ganz oft machen, um das eben auch möglichst viel mit an die Hand zu geben und nicht zu sagen, Sie müssen jetzt aber Software X dafür erwerben, ist, dass wir es tatsächlich ganz einfach mit PowerPoint umsetzen. Und der Vorteil bei PowerPoint ist eben, dass viele das schon kennen aus ihrem Alltag. Es ist natürlich noch mal was anderes, ob ich jetzt so ein Escape Game oder Hidden Object Game mit PowerPoint umsetze. Es sind dann vielleicht nicht die klassischen Funktionen, die ich jetzt für meine Präsentation eben nutze. Das heißt, ich muss mich schon noch mal ein bisschen anders mit dem Programm auseinandersetzen, speziell auch mit den ganzen Animationsmöglichkeiten, die ich da drin habe. Aber wenn man einmal sich da so ein bisschen reingedacht hat und versteht, wie die Animationen zum Beispiel funktionieren, dann kann man das eigentlich relativ zügig auch immer wieder abrufen.
Das heißt, ich muss jetzt auch technisch nicht super versiert sein, um das umsetzen zu können, sondern man kriegt es hin, sagst du.
Genau, man kriegt es hin, wenn man da so ein bisschen, genau, sich hinsetzt, ein bisschen mit PowerPoint auseinandersetzt. Wir zeigen es auch in den Workshops oder können auch gerne individuell angefragt werden, wenn da Interesse besteht. Und dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Es gibt natürlich auch andere Software, die so ein bisschen mehr in Richtung auch Spieleentwicklung geht, sowas wie Unity oder so. Da brauche ich aber schon, also da muss ich mich richtig einarbeiten und da brauche ich auch zumindest so ein bisschen ein grundlegendes technisches Verständnis und auch vielleicht so ein bisschen in Richtung Programmieren. Also das ist nichts, was ich jedem empfehlen würde, sondern tatsächlich PowerPoint ist eine sehr niederschwellige Lösung oder eben, wenn man die Möglichkeit hat, eine entsprechende Software zu erwerben, weil vielleicht irgendwie in einem Projekt ein bisschen Geld dafür da ist, dann gäbe es da auch unterschiedliche Möglichkeiten.
Ich finde, das ist ja sehr schön zu hören und ich glaube, damit können wir vielleicht auch so die Sache ein bisschen abschließen, dass das ja was ist, was wirklich auch für viele Leute zugänglich ist. So ein alternatives digitales Assessment-Format zu realisieren. Und du hast uns ja am Anfang auch schon gesagt, dass das diverse Vorzüge hat und einfach neue Aspekte irgendwie auch nochmal in die Lehre bringt. Und wir hoffen, dass vielleicht jetzt von den ZuhörerInnen, die bis jetzt dran geblieben sind, vielleicht ein paar dabei sind, die das jetzt wirklich interessant fanden und die dann auch sagen, die kommen bei euch mal in die Workshop-Angebote. Und ich selber bin auch total, du hast mich total wirklich inspiriert mit dem Thema. Ich finde das auch sehr spannend. Weil ich bin ja auch, wie du weißt und wie manche der ZuhörerInnen auch wissen, ich bin ja auch selber Lehrender und ich könnte mir auch gut vorstellen, solche Sachen vielleicht mal irgendwie besonders im Fremdsprachenlernen zu integrieren. Du hast es ja angesprochen, die Hidden Object Games bieten sich besonders im Fremdsprachenlernen an. Ich finde das eine sehr schöne Perspektive für die Lehre und ich finde das einfach irgendwie ein sehr aufregendes Feld. Ich hoffe, wir konnten euch ZuhörerInnen so ein bisschen informieren und euch einen kleinen Geschmack geben. Und ich danke dir, Sarah, ganz herzlich, dass du hier warst und uns davon was erzählt hast. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.